Aus dem Rinnsal, Rocco. Ein Mönch fragte: Meister, woher kommt die Melodie, die du singst? Welcher Chan-Richtung folgst du? Der Meister sagte: Als ich bei Huang Po war, fragte ich ihn dreimal und wurde dreimal geschlagen. Der Mönch zögerte. Der Meister stieß einen Schrei aus, schlug ihn und sagte: Du kannst deinen Pfahl nicht in den leeren Himmel rammen. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Meister, woher stammt die Melodie, die du singst? Welcher Chan-Richtung folgst du? Das ist etwas umschrieben, etwas klausuliert, wenn man sowas so direkt nicht fragt. Die Frage nach Rinzais Autorisierung. Worauf berufst du dich? Welcher Chan-Richtung folgst du? Woher stammt die Melodie? Woher hast du den Dharma gekriegt? Worauf berufst du dich? Aber es ist eben auch eine Frage danach, welcher Chan-Richtung folgst du? Welcher Methode folgst du? Das ist so, wie wenn man einen Lehrer heute fragen würde: Unterrichtest du Rinzai-Zen oder Soto-Zen? Und welche Form? Und Rinzai antwortet erstmal nur: Als ich bei Huang Po war, fragte ich ihn dreimal, wurde dreimal geschlagen. Womit der Mönch nichts anfangen kann. Dann kommt, wie üblich, bei Rinzai ein Schrei, schlägt ihn und sagt: Du kannst einen Pfahl nicht in den leeren Himmel rammen. Was der Mönch sucht, ist eine Bestätigung, ein Markierungspfosten, etwas, an dem man sich ausrichten kann. Das ist eigentlich so ähnlich wie das, was wir gestern hatten. Zen verlangt von dir, darüber hinaus zu gehen. Wir haben natürlich aber den Wunsch, so etwas zu bekommen. Also einen Kompass, einen spirituellen Kompass, wo ist spirituelles Norden, in welche Richtung muss ich gehen. Am besten sollte es irgendwo aufgeschrieben sein auf einer Karte. Ich hätte gerne ein spirituelles Navi, das mich auf den richtigen Weg führt. Und das spirituelle Navi in unserer Vorstellung, weil wir das so gerne hätten, egal ob es das gibt, ist für uns die Zen-Lehre, die Zen-Tradition. Alle Lehrer, wird gesagt, können sich in einer langen Linie zurückverfolgen lassen, bis auf Shakyamuni Buddha. Und so funktioniert eine Autorisierungskette. Shakyamuni Buddha hatte die richtige Erleuchtung und die hat er weitergegeben an seinen Schüler. Und sein Schüler hat das auch wieder weitergegeben. Weiter. Bis heute. Alle Zen-Lehrer, die heute irgendwo rumlaufen und richtig autorisiert sind, sind mit dem Buddha durch eine ununterbrochene Kette verbunden. Und weil das so ist, haben sie Teil an der Erleuchtung des Buddha, haben die gleiche Erfahrung und deswegen kann ich ihnen vertrauen. Das ist das, was wir uns wünschen. Und das ist, wonach der Mönch fragt. Was ist deine Autorisierung? Zeig mir deinen Ausweis, deine Papiere, deine spirituellen Papiere. Und Rinzai sagt, du kannst einen Pfahl nicht in den leeren Himmel rammen. Diese Annahme, dass es so etwas geben könnte, ist natürlich angenehm und sie wird benutzt, um Vertrauen zu schaffen, aber letztendlich kann sie, wie alle anderen Dinge, an die wir uns haften, zu einem Problem werden. Es wird im Sutra des 6. Patriarchen schon beschrieben, dass es der Legende nach üblich war, dass man Gewand und Schale des Buddha weitergibt. Und es wird beschrieben, wie es darum Streit gibt. Und der 6. Patriarch, hochgehalten von den heutigen Zen-Patriarchen übrigens, sagt ganz klar, damals kann man nachlesen, dass das abgeschafft werden sollte. Hört auf mit diesem Scheiß. Gebt kein Gewand mehr weiter und keine Schale. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist nicht richtig. Das führt in die falsche Richtung. Ja, haben alle gelesen, wird bis heute hochgeschätzt und trotzdem gibt es heute noch Patriarchen. Und diese Patriarchen heute berufen sich auf den 6. Patriarchen. Das ist also einfach etwas widersprüchlich. Das kann man nur verstehen, wenn man sich klar macht, dass diese Aussagen, dass du einen Pfahl nicht in den leeren Himmel rammen kannst, und die andere Aussage, dass es nämlich so eine Übertragung gäbe, dass die für unterschiedliche Zwecke dienen, könnte man sagen. Oder für unterschiedliche Grade von Verständnis. Wenn wir anfangen mit einem spirituellen Weg und wir würden nichts bekommen in dieser Hinsicht, keine Anleitung, keine Autorität, keine Vorschläge, wie wir unsere Übung organisieren könnten, kein Modell, mit dem wir uns erklären könnten, wie diese Übung funktionieren könnte, dann würden wir nicht weit kommen. Wir würden uns das einen Tag angucken, verwirrt dastehen und sagen, tut mir leid, das ist zwar irgendwie interessant, aber keine Ahnung, was das soll. Und aus diesem Grund ist es hilfreich, so eine Struktur erstmal vorzugeben, um Leuten etwas an die Hand zu geben, mit dessen Hilfe sie lernen können. Schulbücher, spirituelle Schulbücher, die Melodie, die du singst. Also, wir bringen den Leuten erstmal bei, spirituelle Tonleitern zu spielen. rauf und runter. Die vier edlen Wahrheiten, die ganze buddhistische Lehre, die edlen Wahrheiten, der edle achtfache Pfad, die vier Kräfte, vier Hemmnisse, alles das kann man lernen und kann es so benutzen. Beim Lernen, wie man eine Tonleiter lernt, auf und runter, hin und zurück. Und dadurch, dass man das tut, kommt man in Berührung mit diesem Weg. Das ist genauso, wie wenn man Musikunterricht hat. Dadurch, dass man Tonleitern spielt, kann man nicht spielen. Dann kann man Tonleitern spielen. Am Anfang, wenn man ein Instrument lernt, ist das eine große Hilfe. Das erste Mal eine Gitarre oder sonst was in der Hand habe, dann fange ich erstmal an, Töne zu spielen. Ding, 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 ein Finger. Und dann, um geläufiger zu werden, lerne ich mit beiden Händen Sachen zu spielen. Was spiele ich dann? Einfache Melodien und Tonleitern, weil sie einfach Geläufigkeitsübungen sind. Und in dem Maße, wie ich lerne, auf diesem Instrument Tonleiter zu spielen, werde ich etwas besser da drin, mit diesem Instrument vertraut zu werden. Ich kann nicht nur irgendwelche Töne anschlagen, sondern ich lerne allmählich auch, mit dem Klang eins zu werden, zu hören, wo das Instrument wie klingt. Und nach und nach bekomme ich mehr Gefühl darum, worum es beim Spielen geht. Aber was passieren kann, insbesondere wenn man ein Perfektionist ist, dass man an diesem Punkt stecken bleibt. Das heißt, man hat angefangen, Tonleitern zu lernen. Dann macht man sich Übungspläne, wenn man ehrgeizig ist. Ganz lange Übungspläne. Vielleicht jeden Tag was Neues, 3 Stunden am Tag. Und dann übt man immer diese Tonleiter rauf, runter, mit dem Metronom, damit es ganz genau ist. Dann die nächste Tonleiter. Oder einfach ein Ton höher, ein Halbton höher. Und so spielt man das alles durch. Immer weiter, rauf und runter. Und in dem Maß, wie die Technik besser wird, wenn man das unter Kontrolle hat, bekommt man vielleicht das Gefühl, dass man jetzt eigentlich weiß, worum es geht. Ja, wenn man irgendwann im Tempo 160 16. Noten spielen kann, dann hat man eine sehr virtuose Technik entwickelt. Und dann hat man vielleicht das Gefühl, dass man jetzt weiß, worum es bei Musik und beim Spielen dieses Instruments geht. Wenn man an dieser Stelle stehen bleibt, dann ist das sehr tragisch. Denn es wäre viel besser gewesen, diese ganze Technik nicht gelernt zu haben, als da hängen zu bleiben. In den japanischen Schwertkunstschriften wird gesagt, es gibt einen Zeitpunkt, wo die Gefahr besteht, dass dein Herz von der Technik weggenommen wird. Dass du so lange nur die Schwertkampftechnik gelernt hast, dass du eigentlich nur etwas total Totes übst, unlebendig. Wenn du glaubst, der Weg des Zen wäre so, dass du spirituelle Tonleitern üben müsstest, und es würde reichen, beim Üben zu bleiben und nie zum Spielen kommst, dann ist dieser Weg komplett sinnlos. Denn dann heißt es letztendlich, dass du dich immer nur von Zeit zu Zeit mit deinem Metronom in dein Zimmer zurückziehst, deine Tonleiter übst, Sazen, Session oder sowas, und nie dazu kommst, wirklich Musik zu machen. Musik machen heißt leben. Eins werden mit dem, was du tust. Keine Trennung mehr zu machen zwischen dem, was du praktiziert hast, was du erlernt hast und dem, was dir begegnet. Wenn man so etwas wie japanische Teezeremonie lernt, ist das auch so ähnlich wie ein Musikinstrument lernen. Alles ist genau vorgeschrieben. Und zwar nicht wie, wenn wir das mit Musik vergleichen wollen, das ist nicht Jazz, sondern das ist knallharte klassische Musik. Jede Handbewegung ist vorgeschrieben. Die Reihenfolge ist genau vorgeschrieben. Der Ablauf ist 100% vorgeschrieben. Differiert ein bisschen zwischen den verschiedenen Schulen und es gibt ein paar Freiheitsgrade, die man verwenden kann. Aber im Grunde genommen ist es nicht so, dass ich die Möglichkeit habe, mich selbst zum Ausdruck zu bringen, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern es ist so, das Stück Teezeremonie stellt Anforderungen an mich. Und ich bin nur ein Diener der Teezeremonie. Ich bin nicht jemand, der die Teezeremonie ausübt, um mich dadurch auszudrücken. Also die Teezeremonie folgt sehr strengen Auflagen. Und dann würde man denken, dann müssten Teezeremonien eigentlich ziemlich langweilig sein. Passiert ja nichts. Ist ja immer das Gleiche. Jedes Mal dasselbe. Und unlebendig. Total tot. Könnte ein Roboter. Man könnte einen Teezeremonie-Roboter bauen. Ich wollte mal einen Teezeremonie-Roboter bauen. Er sollte Electric-Hue heißen. Aber natürlich funktioniert das nicht. Wenn man sich anguckt, wie Teezeremonien wirklich sind, trotz dieser strengen Auflagen sind sie lebendig. Und das ist das Entscheidende dabei, bei der Meisterschaft. Dass ich nämlich nie zweimal die gleiche Umgebung habe. Ich habe nie zweimal die gleichen Gäste. Jedes Mal muss ich etwas anderes bewältigen. Der Ort ist nicht perfekt, vielleicht. Die Leute kennen die Teezeremonie noch nicht. Es sind vielleicht zu viele Leute für den kleinen Raum. Oder ich habe nicht den richtigen Tee gekriegt. Oder der Kenntnisstand meiner Gäste ist sehr unterschiedlich. Manche Leute wissen sehr viel und andere muss ich alles erklären. Oder das Wetter ist schlecht, ungeeignet. Wenn ich mir das anschaue, was tatsächlich bei einer Teezeremonie passiert ist, sie wird immer dadurch lebendig, dass sie auf die Wirklichkeit trifft. Es ist keine tote Kunst, die in irgendeiner Hinterstube praktiziert wird, sondern sie trifft das Leben. Die Teezeremonie begegnet anderen Menschen und entsteht zwischen diesen Menschen. Deswegen ist sie jedes Mal anders, obwohl sie eigentlich genau den gleichen Ablauf haben sollte. Bei Sessions ist es genau das Gleiche. Das ist mir eigentlich erst durch die Teezeremonie klar geworden, dass ich immer jahrelang versucht habe, auch als Jiu-Jitsu, das ideale Session zu finden. Das ideale Session ist eins, wo alles klappt. Alles klappt heißt, der Jiu-Jitsu macht alles genau richtig, das war nicht schwierig, weil das war ja ich. In meinem Weltbild, die Abläufe sind alle richtig, Geschwindigkeit ist richtig, das Essen wird auf die richtige Art und Weise aufgebaut und. Jahrelang habe ich versucht, so etwas zu finden und habe gedacht, darum geht es eigentlich. Und erst bei diesen Teezeremonien ist mir klar geworden, nein, es ist eigentlich genau das Gleiche. Jede Session ist anders. Und natürlich haben wir eine feste Form, die wir benutzen für Sessions. Immer die gleiche. Aber diese feste Form hat nicht den Sinn, dass sie eins zu eins umgesetzt wird, sondern dass sie mit der Wirklichkeit, mit den Menschen, die daran teilnehmen, in Berührung kommt und lebendig wird. Genauso ist es mit unseren Übungen und genauso ist es mit der Lehre des Buddha. Es ist sehr wichtig und sehr nützlich, sich damit zu beschäftigen. Sehr hilfreich. Aus genau den Gründen, die ich gesagt habe, vorhin beim Instrument lernen. Ich werde damit vertraut, mit dem, worum es geht. Aber ich muss auch darauf achten, dass das, was ich da lerne, kein totes Wissen ist. Kein Ding, was ich irgendwo für mich auswendig lerne, was ich irgendwo für mich benutze, um mir das Gefühl zu geben, dass ich etwas unter Kontrolle habe, sondern etwas, was ich benutze, um zu kommunizieren mit anderen, das zu vermitteln, worum es geht, und was ich dazu benutze, mit anderen, man könnte sagen, zusammenzuspielen. Sessions, auch wenn die eigene Wahrnehmung meistens nicht so ist, weil man oft viel zu viel mit sich selbst beschäftigt ist, sind in gewisser Hinsicht Konzerte. Ein Session funktioniert wirklich nur, wenn alle zusammenarbeiten. Und wenn es ein etwas längeres Session ist, dann merkt man das auch mit der Zeit. Bei einem Wochen-Session auf jeden Fall, bei einem Wochenend-Session aber auch schon. Die Abläufe spielen sich ein. Und obwohl die Leute jedes Mal verschieden sind und man immer ein anderes Gemisch hat von Leuten, entwickelt es sich immer mehr dahin, meistens, dass wir alle zusammen üben. Nicht voneinander getrennt. Und dass wir uns gegenseitig in unserer Übung unterstützen. Während des Sessions habe ich manchmal den Eindruck, dass das alles keine Rolle spielt. Wenn das Session vorbei ist und ich wieder zu Hause bin, habe ich vielleicht sogar ein Gefühl von Leere, dass mir so ein bisschen was fehlt, wenn ein Session eine Zeit lang ging. Einfach weil ich das gemerkt habe, dass wir zusammen geübt haben, wir zusammen praktiziert haben und was für eine Unterstützung das ist. Also auch wenn wir nicht sagen können, woher die Melodie kommt, die wir spielen, die wir singen, welche Chan-Richtung das jetzt genau ist, wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir hier alle zusammen praktizieren und dass wir das, was wir lernen und was wir üben, wirklich lebendig machen müssen. Und zwar lebendig machen dadurch, dass wir zusammen mit anderen sitzen. Dass wir feststellen, dass unser Sitzen anderen hilft, dass das Sitzen anderer uns hilft und dass auch die Dinge, die für uns scheinbar schwierig sind, merkt man auch insbesondere bei Sessions, manche Sachen klappen nicht, mit manchen Leuten hat man Probleme, Widerstände, ärgert sich, dass alle diese Sachen keine Hindernisse sind und nicht ein Abweichen von dem, wie es sein sollte, sondern dass sie total nützlich sind. Das ist letztendlich der Acker für unsere Praxis, dass wir diese Dinge zum Leben bringen können und das, was wir versuchen zu perfektionieren, dass wir das nicht daran messen, ob es genauso wird, wie wir denken, wie es sein sollte, sondern daran, dass wir es einfach zusammentun und dass wir es wirklich mit anderen zusammenleben. Vielen Dank.